Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wenn wir hier bei Tag für Tag über Frauen im Islam sprechen, dann geht es oft um Unterdrückung. Wir berichten häufig über muslimische Mädchen und Frauen hierzulande und anderswo auf der Welt, die sich gegen ihren Willen verschleiern müssen, die sich ihre Ehemänner nicht aussuchen dürfen, die von Schulbildung und Schwimmunterricht abgehalten werden, die nicht gleichberechtigt sind und das tun müssen, was ihnen Väter, Brüder oder Ehemänner vorschreiben. Ein Blick in die Geschichte aber zeigt, dass es im Islam starke und einflussreiche Frauen gab. Aisha Manubia war so eine. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Tunesien, war Imamin, Gelehrte, Anführerin. Dass sie sich dem Sufismus zugehörig fühlte, also der mystischen und eher liberalen Strömung im Islam, dürfte dabei kein Zufall sein. Levent Aktoprak hat sich auf die Suche gemacht nach Spuren dieser besonderen islamischen Gelehrten.
Aisha al-Manubia, sie hat es abgelehnt, mit einem Mann verheiratet zu werden, und sie hat einfach das Haus verlassen und ist nach Tunis gezogen. Sie war selbstständig. Also die Quellen erzählen uns, dass sie einen sehr starken Willen hatte. Aber auch ihre Biografie zeigt uns, dass damals auch einiges möglich war, was heute nicht mehr vorstellbar ist.
Der islamische Theologe Ali Gandour gerät ins Schwärmen, wenn er von Aisha Manubia erzählt, einer Heiligen des Sufi-Islam. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Tunis. Gemäß der Hagiographien war der Vater der Sufi-Ikone Aisha Manubia ein Koranlehrer, der früh die Begabung seiner Tochter erkannte. Da sie den Dialekt der Berber sprach, brachte er ihr Arabisch bei und unterrichtete sie im Koran. Später wurde Aisha Manubia Schülerin des Gelehrten Ashadeli. Er lehrte sie unter anderem Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen. Aus der Schülerin wurde alsbald eine Lehrerin, die in Debatten mit Ashadeli das Publikum begeistern konnte. Die tunesische Journalistin Safa Belriz schreibt:
Zu jener Zeit war es bereits ein beeindruckender Kraftakt, überhaupt eine solche Ausbildung zu durchlaufen, aber eine aktive Tätigkeit als Islamgelehrte war eine noch größere Leistung, zumal dieser Bereich seit jeher von Männern dominiert wurde.
Der Sufismus als eine spezielle Erscheinungsform des Islam kennt viele kulturelle Schattierungen. Heißt, der spirituelle Weg zu Gott kann unterschiedlich sein, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft etwa, aber eins haben alle Sufi-Frauen und Sufi-Männer gemeinsam, so Ali Gandour.
Die Betonung der Gottes- und Prophetenliebe, also die Zentralität der Gottesliebe, spielt hier eine große Rolle. Oder die Betonung der spirituellen Seite des Glaubens oder die Läuterung des Selbst, indem man zum Beispiel die Liebe Gottes oder die Güte Gottes kanalisiert, indem man quasi als eine Hand Gottes agiert, indem man gütig zu den anderen Geschöpfen handelt, um sein eigenes Selbst zu läutern.
Für Aisha Manubia war Ashadeli nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Fürsprecher der Sufi-Frauen. In einer männerdominierten Welt setzte er sich für die Gleichberechtigung ein. Denn Ashadeli war ein Anhänger der Sufi-Schule des weltbekannten Mystikers und Dichters Ibn Arabi. Auch der vertrat ein anderes Frauenbild als viele der Großmeister im 12. und 13. Jahrhundert. Für Ibn Arabi enthüllt die Frau das Geheimnis des barmherzigen Gottes. Er glaubte, durch das Weibliche Gott eher zu erkennen ist als über den Mann. Für Frauen wie für Männer gilt: Sufismus meint nicht Innerlichkeit, sondern gesellschaftliches Engagement, betont Ali Gandour.
Die Methode oder der Weg von Ashadeli war eher ein aktiver Weg. Das heißt, man beteiligt sich an der Gesellschaft, man versucht, etwas in der Gesellschaft zu verändern, man sucht die Begegnung mit den Menschen, den Kontakt mit den Menschen. Aisha al-Manubia hat auch versucht, im Laufe ihres Lebens auch vielen Menschen zu helfen und vielen Bedürftigen zu helfen. Und das gehört auch zu der Lehre von Ashadeli. Das heißt, man führt nicht nur ein rein kontemplatives Leben, sondern man ist auch aktiv in der Gesellschaft.
In der urbanen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts habe Religion nicht alles bestimmt, sagt der Theologe. Die Macht der Rechtsgelehrten sei beschränkt gewesen. Auf dem spirituellen Weg zu Gott durchläuft man als Sufi mehrere geistige Stufen, schrieb die verstorbene Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel. Dazu gehöre unter anderem Reue, Konzentration, Gottvertrauen, Geduld und Dankbarkeit. Nach der mystischen Tradition ging auch Aisha Manubia diesen Weg. Man gab ihr unter anderem den Titel »Die Geliebte Gottes«. Solche Ehrentitel bekommen in der Sufi-Welt in der Regel nur die Männer. Manubia erhielt ihn nicht nur, weil sie sozial engagiert war und den Armen half, sagt der Theologe Ali Gandur, sondern weil sie auch hohe Stufen in der Spiritualität und in der Gotteserkenntnis erreicht hätte.
Später hat sie Räume betreten, die eigentlich nur für Männer zugänglich waren, wie zum Beispiel manche Moscheen oder dass sie eine gewisse Nähe zu den Herrschern hatte. Sie hatte auch die Gunst der damaligen Herrscher gehabt und auch von zahlreichen Rechtsgelehrten wurde sie gelobt. Sie hat mehrmals öffentlich gepredigt, auch in Moscheen, zog durch die Stadt und rief die Menschen zu Reue und zu Gott. Auch was interessant ist, ihr Lehrer Ashadili bezeichnet sie als Imamin der Männer. Also als eine Person, die auch Männer führt und führen kann. Sie wird auch als Pol bezeichnet auf Arabisch. Das ist die höchste spirituelle Stufe, die man überhaupt erreichen kann.
In Tunis wurde Aisha Manubia mit den Jahren zu einem gern gesehenen Gast in den Kreisen der Sufi-Gelehrten und Herrschenden, heißt es in den Hagiographien. Selbstbewusst soll sie aufgetreten sein und mit Männern über religiöse Fragen diskutiert haben. Und da sie die höchste Stufe in der Sufi-Welt erreicht hatte, wurde sie zu einer spirituellen Persönlichkeit. Nach ihrem Tod wurde ihre Grabstätte zu einem Wallfahrtsort. Zwischenzeitlich musste allerdings ihr Schrein restauriert werden, da radikale Salafisten 2012 ihn zerstört hatten. Der tunesische Historiker Lotfi Issa schreibt dazu:
Der Schrein ist von einzigartiger Bedeutung für viele Tunesier, die Aisha Manubia, eine Mutterfigur ihrer Anhänger, als eine der vier Heiligen betrachten, von denen angenommen wird, dass sie die Stadt Tunis überwachen und bewachen.
Für den Theologen Ali Gandur, der seine Doktorarbeit über islamische Mystik schrieb, gehört Aisha Manubia in der islamischen Blütezeit zwischen dem 7. und 14. Jahrhundert zu den wenigen Sufi-Frauen, die sich in der Männerwelt einen Namen machten. Und Gandur fügt an:
Im Sufitum spielt die Überwindung der Dualität eine große Rolle. Deswegen sind diese Scheinunterschiede zwischen Mann und Frau eigentlich in Gott aufgelöst, in den sufischen Lehren. Wir haben auch einen Gelehrten, Ibn al-Arabi, der sogar so weit gegangen ist, dass er die Position vertrat, dass eigentlich alles, was im Sein ist, weiblich ist und dass die Männlichkeit oder das Männliche im Sein eine Illusion ist.
Levent Aktoprak war das über die Sufi-Ikone Aisha Manubia, die im 13. Jahrhundert in Tunesien lebte.